Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Es könnte martialisch werden, wenn der Regisseur Ulrich Rasche eine Oper inszeniert, in der es um den Kampf von Maria Stuart und Elisabeth I. geht. Wir sind bei den Salzburger Festspielen und reisen weiter zum Sommerfestival im antiken griechischen Theater von Epidaurus zu einer Aufführung von Wajid Muawad. Zum 80. Geburtstag von Wim Wenders widmet die Bonner Kunsthalle dem Filmemacher eine große Ausstellung und der Schauspieler Jens Harzer wird nochmal an den verstorbenen Theatermagier Robert Wilson erinnern. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Wenn eine neue Inszenierung von Ulrich Rasche angekündigt ist, dann darf man gespannt sein, welche großen Maschinen die auf der Bühne Agierenden diesmal auf Trab bringen. Denn zu Rasches Theater gehört einfach kräftezehrende Bewegung ebenso wie chorisches, sehr lautes Sprechen. Bei den Salzburger Festspielen hat Ulrich Rasche sich jetzt Gaetano Donizettis Oper Maria Stuarda vorgenommen und Jörn Florian Fuchs hat die Premiere im großen Festspielhaus miterlebt. Guten Abend in Salzburg.
Guten Abend, hallo.
Ist das wieder so eine herausfordernde, erschöpfende, vielleicht sogar martialische Inszenierung mit hartem Gerät?
Also das Gerät ist in der Tat herausfordernd für alle, für die, die das bespielen, aber auch fürs Publikum. Man hat die berühmten, ja, könnte man ja schon sagen, Rasche-Scheiben, die an diesem Abend auch auftauchen, die bewegen sich durch den Raum wiederum auf einer großen Drehbühne, drehen sich selber auch nochmal, kommen nach vorne, kommen nach hinten.
Plateaus, auf denen die Agierenden dann stehen, ne?
Ganz genau, das ist eigentlich für die zwei Welten, also für die Welt von Maria Stuart und eben von Elisabeth, von der Herausforderin sozusagen. Und dann gibt's oben drüber noch eine dritte Scheibe, da werden ab und zu Videos projiziert. Das hat oft eine kleine Handlungserweiterung, gleichsam eine kleine Ergänzung, weil das, was auf diesen Scheiben passiert, ist dann überwiegend doch ein konzertantes Musiktheater. Da wird zwar mit Gesten und Mimik ein bisschen gearbeitet, aber die Kostüme sind überwiegend zeitlos und es gibt ein Tanzensemble, das ein bisschen dekorativ noch dazukommt. Der Chor ist ins Off-Verband, der eigentlich in dem Stück eine szenische tragende Rolle hat, sodass das auch ja eher was Konzertantes hat und diese Geschichte begrenzt erzählt, würde ich sagen. Ich tat mir dann doch zunehmend schwer, einfach dem Ganzen willig zu folgen und den Emotionen, die im Stück sind, wirklich zu glauben, weil es überwiegt einfach dieses Maschinentheater, das ja gar nicht so natürlich laut und martialisch erstmal geplant daherkommt, sondern das jetzt eher, ja, was vielleicht sogar Meditatives hat, weil die Figuren, die schreiten eben sehr langsam. Manchmal wirkt es ein bisschen wie Monty Python, ehrlich gesagt, wenn dann irgendwie der Graf dann sich da nähert in diesem Stück und der muss erstmal gucken, dass er überhaupt die richtigen Schritte findet.
Aber das ist ja immer so ein unheimliches Präzisionswerk. Funktioniert das denn technisch?
Nein. Um das ganz klar zu sagen. Und das ist eigentlich fast schon das Hauptärgernis. Also diese Festspiele in Salzburg, die sich ja als wirklich wichtigstes und weltweit bestes Festival verstehen, dass diesen Anspruch erfüllen sie auch immer wieder mal, tun das heute keineswegs. Und das liegt zum einen an der Technik schon, denn wenn ich diese Scheiben habe, und das wird ja lange und vorher geplant und geprobt, und es gibt auch Proben, die man ja besuchen kann, und da war das offenbar auch schon ein Problem, es knarzt. Es knarzt so laut, dass es zum Teil einzelne Sängerinnen in diesem Fall übertönen. Das wird im zweiten Teil immer schlimmer. Also das habe ich noch nicht so gehört, glaube ich, bis jetzt. Wir haben die ganze Zeit immer, man wartet auf den nächsten Knarzer. Es ist vor allen Dingen eine dieser Drehscheiben, die da offenbar ein Problem hat. Da hätte man in der Pause eigentlich schon, ehrlich gesagt, eine Ansage machen müssen und sagen müssen, wir haben ein technisches Problem, bitte entschuldigen Sie das. Weil wir haben es halt mit dem Musiktheater zu tun und da sind Störgeräusche extrem schwierig. Bei einem großen Schauspiel wäre das vielleicht was anderes, da kann man das in Kauf nehmen. Aber also technisch ist das wirklich ein Problem.
Was interessiert denn Rasche inhaltlich an den zwei Frauen, Maria Stuart und ihrer Gegenspielerin Elisabeth?
Er stellt die eigentlich nur auf die Bühne als Teile eines großen Netzwerks, eines Räderwerks. Es sind eben verschiedene Schergen, Kompagnons, die sie umgeben, immer, die sich ihnen mal nähern, mal etwas verschwinden. Es gibt ein paar wenige sehr schöne poetische Bilder, wenn die beiden eigentlich ja Herrscherinnen in diesem Fall und dann im Moment auch wirklich selbstbewusst sind, so nebeneinander auf diesen Scheiben agieren und das die jeweiligen Völker um sich herum haben, die jeweiligen Heerscharen gleichsam. Das sind ein paar sehr schöne Momente. Ansonsten lähmt das aber sehr, weil er eben gar keine Deutung macht und weil eben auch eigentlich das keine so richtig zeitlose Inszenierung ist. Dadurch wird zu sehr das in so banale Opernpathos-Gestik flüchtet er sich zu sehr hinein. Es ist ein lähmender Abend, finde ich, szenisch, mit eben diesen erwähnten technischen Problemen.
Wie passt denn diese Art zu inszenieren zu der Musik von Donizetti, die 1835 komponiert hat?
Ist ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich, dachte ich schon, als ich hörte, dass das jetzt Rasche unbedingt machen soll. Hat ja einmal schon so ein Musiktheaterprojekt gemacht, ein Bachabend in Stuttgart. Jetzt ist es die erste große Musiktheaterarbeit. Auch das ist relativ schwierig. Wir hören jetzt allerdings zunächst mal Lisette Oropesa als Maria Stuarda. Ja, ich glaube, das Knarzen hat man auch hier gehört, im Hintergrund, deutlich zu spüren.
Nee.
Ah, so ein bisschen, also wenn man genau hört, glaube ich, kriegt man es mit. Es läuft
doch
gerade die ganze Übertragung. Ich bin ein bisschen geschädigt tatsächlich. Also Oropesa macht es weitestgehend gut. Allerdings die ganz großen Spitzen, die sie hat, ich schätze die Sängerin sehr, fehlen ein bisschen. Kate Lindsay als ihre Herausforderung Elisabetta, sie ist, finde ich, nicht ganz richtig besetzt in dieser Partie. Das ist eine leichte Mozart-Stimme und mit diesen belkantesken Elementen kommt sie nicht so richtig klar. Eher dann Alexei Kulagin als Talbot kann man nennen. Bei den Herren ist es etwas besser. Und Antonella Manacorda mit den Wiener Philharmonikern, ja, er macht es sehr ruppig, sehr laut. Es gibt immer wieder Koordinationsprobleme. Ich habe den Chor schon erwähnt. Das ist total krass, weil der eben unsichtbar ist. Und der Fernchor bleibt auch fern immer wieder. Das heißt, der singt munter durcheinander. Also da fehlt es auch an technischer Koordination. Also Sie merken schon, der Daumen geht leider bei dieser Produktion bei mir ziemlich nach unten.
Jörn Florian Fuchs über Ulrich Rasches Maria Stuarda, die Oper von Gaetano Donizetti, heute Abend bei den Salzburger Festspielen. Vielen Dank.
Gerne.
Der libanesisch-kanadische Autor, Regisseur und Schauspieler Wajdi Mouawad ist zum renommierten Athen Epidaurus Sommerfestival in Griechenland eingeladen worden. Diesmal die 70. Ausgabe mit einer Reihe von Aufführungen, bei denen zeitgenössische Dramatik vom antiken Erbe inspiriert wurde. Koproduziert wurde der heutige Abend vom Pariser Théâtre National de la Colline, das Mouawad nach knapp 10 Jahren Leitungstätigkeit dort nun vorzeitig verlässt. Für das legendäre Freilufttheater in Epidaurus hat er einen Text, oder ich weiß nicht, ist es ein Gedicht, verfasst, das, davon kann man wohl ausgehen, von großer Dringlichkeit ist. Europas Versprechen, Le Serment d'Europe. Für Fazit kommt der Theaterkritiker Eberhard Spreng direkt aus der nächtlichen Open-Air-Aufführung in Epidaurus. Für mich das schönste Theater der Welt. Guten Abend.
Guten Abend.
Allein diese Tonspur, die ich gerade eingespielt habe und die Sie uns geschickt haben, die hat ja etwas sehr Bedrohliches, Gejagtes. Wovon erzählt bzw. woran erinnert Wajdi Mouawad in dieser Arbeit?
Er erinnert an ein Massaker, das vor 75 Jahren einmal stattgefunden hat, ohne dass er uns jetzt genau beschreibt, wo oder wann es stattgefunden hat, beziehungsweise er erfindet einfach eine Geschichte, er erfindet einen Ort, er erfindet eine Völkerschaft, die da massakriert worden ist. Er möchte nicht dieses Stück als dokumentartheatral verstanden wissen, sondern er versucht eben halt poetische, allegorische Überhöhungen des Geschehens. Und was ich sehr interessant finde, ist, in einer ganz zentralen Rolle sehen wir mit Leora Riflin eine Europa, die zugleich also eine Mutter ist, eine allegorische Gestalt und eine Muttergestalt, die 3 Töchter auf die Welt gebracht hat, die sehr merkwürdige Leiden an den Tag legen. Eine verliert permanent während ihrer Schwangerschaften ihre Kinder. Eine weitere geht von Therapie zu Therapie, Bee, um ohne eine Lösung zu finden. Und eine dritte, gespielt von Juliette Binoche, hat einen Sohn, dem vorgeworfen wird, ein Vergewaltiger und Mörder zu sein. Sie sehen also, dieses Massaker, diese Urerfahrung der Europa trägt sich von Generation zu Generation weiter fort.
Harter Stoff. Was für eine Sprache hat Mouawad da erfunden?
Ja, er versucht, wie immer eigentlich, aus dem reinen psychologischen Theater herauszugehen. Er versucht, wie ich eben schon erwähnt habe, allegorische Elemente mit einzubeziehen und sehr elementare Menschheitserfahrungen ja fast auf eine etwas poetische Art und Weise einzusetzen. Und das auch im Zusammenhang mit sehr blutigen und sehr blutrünstigen, mit solchen Höllenerfahrungen, die eben in der ersten Atmo auch schon zu hören waren. Aber über seine Vorstellung von Poesie nach Massaker, nach Völkermord, hat er sich einmal sehr interessant geäußert.
Après Auschwitz, après le Rwanda, à l'heure de Gaza, dans la mort de chaque enfant, comme au cœur de chaque otage, aujourd'hui.
Nach Auschwitz, Ruanda und während Gaza, in jedem getöteten Kind und im Herzen jeder Geisel, ist das Schreiben eines Gedichtes nichts Barbarisches. Adornos Verdikt bekommt einen neuen Sinn, wenn man seinen Satz von rechts nach links liest. Alles Schreiben kann von nun an nur noch Poesie sein. Alles, was nicht Gedicht ist, ist Verrat.
Toute écriture est désormais condamnée à la poésie. Tout ce qui n'est pas poème est trahison.
Sie haben schon angedeutet, Mouawad hat Juliette Binoche prominent besetzt in diesem Stück. Wie hält sie diesen Abend durch?
Ja, sie spielt eine sehr interessante Rolle, eben schon erwähnt, eine der Töchter dieser Europa. Sie hat einen Sohn, Zacharias, dem vorgeworfen wird, ein Mörder und Vergewaltiger zu sein, der sich aber zur Tat überhaupt nicht äußert und auch nicht zur Frage, wo dieses Opfer möglicherweise sein könnte. Und dieses Schweigen ist sozusagen die heutige Entsprechung zu der Weigerung der Europa, sich über eine 75 Jahre alte Geschichte zu äußern, die sie als achtjähriges Kind quasi indirekt miterlebt hat und zu der sie eine möglicherweise doch schuldhafte Verstrickung hat, auch wenn sie nicht am Massaker aktiv beteiligt war. Aber sie war emotional beteiligt als jemand, der das quasi aus ihrer familiären Verhaftung, ideologischen Verhaftung und so weiter befürwortet hat oder begrüßt hat.
Und diese Emotion, die hören wir uns mal an.
Attendez, pardon, je vous prie pardon avant de partir parce que c'est un peu dingue.
Ja, wir hören hier Juliette Binoche, wie sie noch sehr verwirrt und verzweifelt versucht, einen roten Faden zu finden. Und das ist einigermaßen emblematisch für dieses Stück, das selbst auch uns Zuschauerinnen und Zuschauer auf verschiedene Pferden lockt, das verschiedene Fässer aufmacht sozusagen, moralische Fragen, die auf einer sehr pathetischen Ebene verhandelt, als sehr elementare Situationen, die im Spannungsfeld zwischen einem alten Fluch und den Versuchen liegen, eben doch mit Momenten der Mutterliebe aus diesem Horror herauszukommen. Und sie hat einen wunderschönen Moment, Juliette Binoche, in dem Moment, wo sie dann quasi ihrer da beklagten Mutter, ihrer Europa, dann doch die Mutterliebe zugesteht und sagt, auch wenn es nur für eine Stunde war, als du mich als kleines Kind zu dem Fluss getragen hast, wo du mich dann einfach ausgesetzt hast, also sozusagen dem Tod oder dem Weiterleben, zum Zufälligen beantwortet hast. In diesem Moment war eine große Innigkeit und Liebe da. Und in dem Moment, wo die Juliette Binoche das erzählt, ist sie wirklich sehr, sehr authentisch und sehr, sehr stark. Ein sehr schöner Moment in dieser Aufführung.
Wie wirkt denn dieses Stück gerade an diesem Ort, dem antiken Amphitheater von Epidaurus? Wir hören ja jetzt noch ein bisschen die Zikaden im Hintergrund.
Ja, das Schöne ist eigentlich, dass plötzlich nach 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die jetzt diesen Raum verlassen haben, die Natur zurückkehrt. Also dass man merkt, dieser Ort hat eine sehr starke Aufladung, weil er natürlich ein Artefakt ist, eines der großartigsten Bauwerke unserer Menschheitsgeschichte und zugleich aber ein Ort ist in der Natur und damit eigentlich auch wieder der Natur und der Dunkelheit und dem Schweigen zurückgegeben wird. Ganz starke Momente. Er hat tatsächlich nicht davor gescheut, auch einige Scheinwerfer in an den Himmel zu richten, die dann in der leichten Luftfeuchtigkeit so eine Art Lichtdom bildeten. Das da war nochmal Epidaurus wirklich dann auch auf der optischen Ebene ein absolutes antikes griechisches Theater. Was schön war, war, dass diese Arbeit, die natürlich hier an diesem Heiligtum, dem ja der ja dem Asklepios gewidmet ist, die Heilung unserer Seelen anstrebt, es aber nicht mit einfachen moralischen Rezepten tut, sondern mit einer sehr komplexen Fragestellung, auch mit der großen zentralen Frage, ist es wichtiger zu verschweigen, reißt es neue Wunden auf, wenn man spricht, was ist besser, das Schweigen über die Massaker der Vergangenheit oder das Aussprechen in dem Versuch, dass sie in der Sprache dann doch gebändigt werden.
Eberhard Spreng über eine neue Arbeit des Theatermachers Wajid Muawad beim Athen Epidaurus Sommerfestival. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Zum 80. Geburtstag des Filmemachers Wim Wenders am 14. August ist er, schenkt ihm die Bundeskunsthalle in Bonn schon jetzt eine große Ausstellung. WIM, das steht für Wenders in Motion, die Kunst des Sehens. Mehr als 60 Filme gibt es von Wim Wenders, Spielfilme, Dokumentarfilme, Musikvideos, immer wieder auch Roadmovies. Dabei wollte er, nachdem er sein Medizinstudium abgebrochen hatte, eigentlich bildender Künstler werden. Aber vielleicht war er dafür einfach zu neugierig auf Menschen, auf die Welt und zu Technik interessiert. Die Kamera ist sein Werkzeug, um fotografisch und filmisch Geschichten von epischer Tiefe zu erzählen. Für die Bundeskunsthalle hat er einen immersiven Raum gestaltet und auch selbst den Audioguide gesprochen.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin Wim Wenders und heiße Sie in meiner Ausstellung willkommen.
Nicht nur die ersten Worte des Audioguides der Ausstellung sind ausgesprochen einladend, sondern auch das erste Motiv. Ein Bild von Bruno Ganz in seiner Rolle als Schutzengel Damiel in dem ikonischen Film »Der Himmel über Berlin«. Ein Bild, das die Besuchenden direkt in den Kosmos von Wim Wenders transportiert, wie Kuratorin Susanne Kleine erläutert.
Und das Bild von Bruno Ganz mit den Flügeln, Himmel über Berlin, ist, glaube ich, etwas, was im allgemeinen Bildgedächtnis ist.
Engel spielen eine zentrale Rolle im Werk von Wim Wenders. Sie sind in Ausschnitten aus »Der Himmel über Berlin« und »In weiter Ferne so nah« genauso zu sehen, wie auch durch ein kleines Fenster im Ausstellungsraum. Die Flügel von Damiel liegen hier einsam und ergreifend im Kies. Eines von vielen Details in der umfangreichen Ausstellung, die sehr viel mehr ist als ein Rundgang durch Wim Wenders Filmschaffen. Denn die Kunst des Sehens übte dieser zunächst auf ganz andere Weise.
Ich wollte ja dann lange, lange Zeit Maler werden, weil ich dachte, das ist die schönste Art zu sehen. Die sehen am meisten, weil ich vom Kino nicht viel wusste. In Deutschland der 50er, 60er Jahre gab es keine Filmkultur. Und dann habe ich dann erst beim Umzug nach Paris einen anderen Blick auf das Kino bekommen, wo ich zwar auch gemerkt habe, da war auch noch viel von der Malerei drin, aber es war halt umfassender.
Geboren in Düsseldorf als Sohn eines Chirurgen wächst Wim Wenders später im Ruhrgebiet auf. Seine Umgebung sieht er sich früh genau an, malt sie und orientiert sich an großen Vorbildern aus der Kunstgeschichte. Frühe Zeichnungen, die unter anderem an Paul Klee erinnern, hängen neben Collagen die Verbindung zum Dadaismus einer Hanna Höch wachrufen. Wer Wim Wenders Filme sieht, folgt auch einer Reise durch die Kunstgeschichte, Susanne Kleine.
Das ist eine Reise, die geht von Frührenaissance-Malerei, Bellini, über die barocke Malerei bis hin zu Paul Klee, später dann aber auch Wohls oder Mark Rothko, Kandinsky, Jan van Meer, das Mädchen mit dem Perlohrring, das ist auch eins der größten Zitate, die er in dem Film Bis ans Ende der Welt eben nutzt, oder eben Edward Hopper.
Es ist diese kongeniale Verbindung von bildender und Filmkunst, die Wim Wenders schon früh so einzigartig und weltweit bekannt gemacht hat. Sein Wunsch, immer Neues kennenzulernen, die Welt zu bereisen, haben seinen Blick für besondere Orte geschärft und sie begann schon im zarten Alter.
Meine erste Reise alleine war mit 5 Jahren. Da bin ich zum ersten Mal alleine in einen Zug gesteckt worden. Gar nicht so weit von Düsseldorf bis Warendorf. Es waren 3-4 Stunden, war ein langsamer Zug. Am Fenster gesessen, war für mich selbst verantwortlich. Ich weiß es noch sehr genau, weil meine Mutter mich zum Zug gebracht hat und dann ich mich schon wochenlang darauf gefreut hatte und dann hatte ich auch so ein Ticket um den Hals und da habe ich immer gedacht, sobald sie weg ist, nehme ich das Ticket ab. Ich wollte alleine reisen.
Noch heute ist er gerne alleine unterwegs, fotografiert Orte und Gegenden, die später in seinen Filmen auftauchen. wie die Toiletten in Perfect Days, der Piepshow-Club in Paris, Texas oder die Staatsbibliothek in Berlin. All dies fügt sich auf perfekte Weise zusammen. Einen Raum in der Ausstellung hat Wim Wenders sogar selbst gestaltet. Er bildet das Herzstück.
Hier kommen Sie in einen besonderen Bereich der Ausstellung. Sie werden ein Kino betreten, wie Sie es noch nie gesehen haben. Alle Wände ringsum sind Leinwände. Und auf insgesamt 6 Flächen werden Sie einen immersiven Raum erleben, der verschiedene Filme von mir auf eine ganz andere Weise erfahrbar macht.
Noch nie gezeigte Aufnahmen des Nick Cave-Konzerts aus der Himmel über Berlin sind hier genauso zu sehen wie eine nicht-lineare, immersive Fassung von Bis ans Ende der Welt. Ein Raum, der alle Sinne anspricht, mit dicken Kissen ausgelegt ist und einem Trip durch die Film- und Musikwelten von Wim Wenders gleicht.
Für mich ist das Reisen und Musikhören absolut identisch. Ich würde nie irgendwo hinfahren, wenn ich meine Musik nicht mitnehmen könnte. Es hilft mir auch, offen zu sein, es hilft mir auch, besser zu sehen.
Die Ausstellung zeichnet in kleinen Schritten Wim Wenders Weg vom Maler, Fotografen, Autor von Filmkritiken bis hin zu seinen ersten Filmen nach. Sie zeigt ihn an der Seite seiner Kollegen Werner Herzog und Volker Schlöndorff, im Gespräch mit dem Modemacher Yamamoto und den Musikern vom Buena Vista Social Club. Die Fülle der Exponate ist durchaus herausfordernd und nicht leicht zu bewältigen. Von Filmrequisiten über Fotos, Zeichnungen, Büchern ist alles vorhanden. Doch die Ausstellung ist in erster Linie ein Plädoyer für Menschlichkeit und Empathie. Wim Wenders beherrscht die Kunst des Sehens wie nur wenige. Eine Kunst, von der wir alle lernen können und die in der heutigen Zeit viel zu oft fehlt.
Je offener man ist, umso mehr sieht man.
Susanne Lurweg über Wim, die Kunst des Sehens, eine Ausstellung zum 80. Geburtstag des Filmemachers Wim Wenders, ist in der Bonner Kunsthalle, Bundeskunsthalle, zu sehen bis zum 11. Januar nächsten Jahres.
Der Architekt Uwe Kiesler ist tot. Er starb bereits am Dienstag im Alter von 88 Jahren, wie heute bekannt wurde. Zu seinen Bauwerken gehört das ehemalige Gruner und Jahr Verlagshaus in Hamburg. Für den Wissenschaftspark in Gelsenkirchen erhielt Kiesler 1995 den Deutschen Architekturpreis. In München baute er die Aufstockung für das Literaturhaus. Hier lehrte er auch Architektur, erst an der Fachhochschule München und dann an der TU München. Neben vielen anderen Ehrungen erhielt Uwe Kiesler 2007 den Bayerischen Architekturpreis. Die Zukunft des Stefan-George-Archivs ist gesichert. Ende 2025 wird es vom Land Baden-Württemberg übernommen. Dabei wird das Archiv von der Württembergischen Landesbibliothek weitergeführt. Sach- und Personalmittel werden vom Land gestellt. Das teilten die Stefan-George-Stiftung und die Landesbibliothek mit. Das Archiv des Dichters Stefan George umfasst mehr als 130.000 Sammlungsstücke, darunter auch politische Quellen, etwa der sogenannte Schwur der Brüder Klaus und Berthold Stauffenberg in Vorbereitung des Attentats vom 20. Juli 1944. Hier beschreiben die Stauffenbergs ihre Vorstellung von der Zukunft des Landes. Viele Spanier vermissen in ihrem Land ein weithin sichtbares Wahrzeichen, vergleichbar mit dem Eiffelturm oder den Pyramiden. Nun wird ein riesiges Bauwerk geplant, ein 300 Meter hoher Stier aus Metall. Das ebenso ehrgeizige wie umstrittene Projekt der Spanischen Akademie für Stierkampf trägt den Namen El Toro de España, der Stier Spaniens. Die Skulptur soll in der Haltung eines kampfbereiten Stiers gestaltet werden. In den Hörnern sind Aussichtsplattformen geplant. Am Sockel ist ein touristisches Zentrum mit Ausstellungen, Gastronomie und Verkaufsflächen vorgesehen. Finanziert werden soll das Projekt ausschließlich durch private Investoren. Wo die Statue gebaut werden soll, steht noch nicht fest. Gemeinden, die sich als Standort anbieten, würden über Beteiligungsmodelle von künftigen Einnahmen profitieren. Sie ist das meistverkaufte Buch der Welt, die Bibel. Im vergangenen Jahr wurden erstmals weltweit mehr digitale als gedruckte Exemplare der Heiligen Schrift verbreitet. Rund 22,5 Millionen gedruckten Ausgaben standen 25,9 Millionen digitale Ausgaben gegenüber, wie die Deutsche Bibelgesellschaft in Stuttgart mitteilte. Hinzu kämen 2024 etwa 28,3 Milliarden Kapitelaufrufe in Bibel-Apps, die erstmals Einzug in die Statistik fanden. Bei den gedruckten Bibeln hatte Brasilien mit rund 4,2 Millionen Exemplare die Nase vorn, gefolgt von Indien und China. Die meisten Bibeln wurden zum wiederholten Mal in spanischer Sprache verbreitet.
Seit 20 Jahren ermöglicht das sogenannte Cross-Culture-Program des Instituts für Auslandsbeziehungen, IFA, engagierten Menschen einen Blick über den kulturellen Tellerrand. Pro Jahr gibt es rund 55 StipendiatInnen aus vielen Partnerländern, die in Deutschland professionelle Erfahrungen machen können. Immer mit dem Ziel, zivilgesellschaftliche Netzwerke zwischen Deutschland und der Welt zu stärken. Tossin Stiefel ist seit langem mit dem Programm befasst und leitet inzwischen beim IFA die Abteilung Dialoge. Schönen guten Abend, Frau Stiefel.
Guten Abend, Frau Bürger.
Mittlerweile hat das Cross-Culture-Programm über 1000 Alumni. Was macht den Erfolg dieses Programms aus?
Ja, das fragen wir uns auch immer wieder, aber ich denke, ich habe da auch eine klare Antwort. Das Programm ist eine Plattform, in der Menschen wirklich aus 42 Ländern aus der Welt zusammenkommen. Menschen, die ähnliche Werte teilen, die sich für zivilgesellschaftliches Engagement engagieren. Und mit dem Cross-Culture-Programm bieten wir eine Plattform, wo sie sich austauschen können und zusammen auch Projekte entwickeln können.
Geben Sie uns ein paar Beispiele für Ihre Partnerorganisationen.
Also wir haben Partnerorganisationen in unterschiedlichen Bereichen, im Kulturbereich, Medien, Menschenrechte oder auch in der Nachhaltigkeit. Also es sind Universitäten, es sind aber auch Theater, wie zum Beispiel das FITZ, das Figurentheater in Stuttgart.
Und in welchen Ländern sind Sie tätig?
Wir sind in unterschiedlichen Regionen tätig, in Lateinamerika, in der Karibik, Zentralasien, Südasien, Südostasien und Nordafrika sowie im Nahen Osten. Also ziemlich breit in der Welt verteilt.
Die politische Lage hat sich ja in diesen 20 Jahren, also seit 2005, stark verändert. Die Weltgemeinschaft driftet mehr und mehr auseinander. Welche Auswirkungen hat das auf Ihr Programm?
Also das spüren wir natürlich auch. Wir haben sehr viele Krisen und wo wir es vor allem merken, dass es natürlich immer weniger Demokratien in der Welt gibt und mehr autoritäre und konservative Regierungen. Und diese versuchen, ja, das zivilgesellschaftliche Engagement ihrer BürgerInnen zu verhindern, unter anderem auch durch Gesetze, die es uns erschweren, diese Menschen zu fördern und Zuwendungen zu vergeben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch ganz praktisch gesehen es einfach immer schwieriger wird, auch Visen zu bekommen. Also die Einreisebedingungen haben sich erschwert.
Es sind ja auch eine Reihe von Publikationen entstanden, die dokumentieren, was die StipendiatInnen so gemacht haben. Themen wie Gender und Diversität spielen da eine Rolle, aber auch die digitale Zivilgesellschaft. Das sind ja Themen, für die die derzeitige Trump-Regierung zum Beispiel gleich mal alle Fördermittel streichen würde. Ist der Run dadurch auf das Cross-Culture-Programm dadurch größer geworden?
Also wir merken das tatsächlich im gesamten IFA, nicht nur im Cross-Culture-Programm, sondern wir haben ja auch andere zivilgesellschaftliche Förderprogramme, auch Schutzprogramme, wo wir gefährdete KünstlerInnen aufnehmen. Und da haben wir einen Unterschied feststellen können seit der Trump-Regierung. Wir haben vermehrt Anfragen von Menschen auch aus der USA, die sich zum Beispiel im Bereich Gender engagieren und wirklich ihren Antrag stellen auf ein Schutzprogramm, weil sie ihr Engagement so nicht mehr ausleben können.
Ich kann mir noch nicht genau vorstellen, wie so eine Zusammenarbeit aussieht. Vielleicht können Sie das an einem Beispiel deutlich machen.
Also es ist so, dass die Fellows, nennen wir sie, die Stipendiatinnen, sich bei uns bewerben und meistens haben sie schon ein Themengebiet, in dem sie engagiert sind. Sie haben es schon aufgezählt, Kultur, Menschenrechte oder Frieden. Und wir vermitteln sie an eine Gastorganisation in ganz Deutschland, die sich eben genau zu diesem Thema auseinandersetzt. Und dann wird die Person eingeladen, für 2 bis 3 Monate in dieser Gastorganisation mitzuarbeiten. Und auf der einen Seite vermittelt sie natürlich ihr Wissen aus ihrer Region, ihre Perspektiven der deutschen Gastorganisation. Also die deutsche Gastorganisation profitiert natürlich auch. Und auf der anderen Seite kann die Stipendiatin ihr Netzwerk hier in Deutschland ausweiten, auch Berufserfahrungen sammeln. Es sind ja meistens BerufsanfängerInnen, die sich bewerben und sich beruflich auch weiterentwickeln.
Und entstehen dadurch auch lang anhaltende Zusammenarbeiten?
Also wir sind mit vielen Fellows oder eigentlich mit den meisten, zumindest die interessiert sind, und es sind viele auch nach ihrem Stipendium im Austausch. Sie haben es eingangs gesagt, 1200 Alumnias haben wir mittlerweile. Und da ist ein großer Austausch über die Stipendiatenzeit hinaus gegeben, sowohl zwischen Gastorganisationen und Fellows, aber auch zwischen den Fellows und mit uns, mit dem IFA. Wir bieten regelmäßig Workshops, Austauschformate oder auch Trainings an für unsere Alumni-Gemeinschaft. Und so haben die Fellows nicht nur dieses Stipendium, sondern wir begleiten sie bei ihrer gesamten Entwicklung auch drüber hinaus. Also wir haben auch Fellows, die dann als Expertinnen in ihrem Gebiet wiederum Workshops für neue Fellows geben. Also es ist ganz schön zu sehen, dass da wirklich ein Netzwerk entsteht, was hält und was auch mitwächst. Ja.
Die IFA-Galerie in Stuttgart, die feiert das 20. Jubiläum mit einer Ausstellung unter dem Motto Connecting Roots, Collective Stories, Individual Identities. Es gibt Arbeiten von 15 KünstlerInnen aus 10 Ländern. Was ist die verbindende Idee dieser Ausstellung?
Also wir haben dieses Jahr das Schwerpunktthema Erinnerungskultur und uns war wichtig, mit diesem Jubiläum den Kern des Programms, also diese lebendige und vielfältige Community, sichtbar zu machen und zu feiern. Und thematisch setzen sich die KünstlerInnen mit der Erinnerung auseinander. Verschiedene Entwürfe des Erinnerns und ihre eigenen Erinnerungen, die sie künstlerisch präsentieren, in Verbindung mit einem Entwurf für eine gemeinsame Zukunft. Also sie möchten aus der Erinnerung zeigen, dass es auch verbindende Elemente gibt. Auch wenn alle aus unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Wurzeln haben, gibt es auch da verbindende Elemente, die uns zusammenhalten. Das ist so zusammengefasst das Thema.
Können Sie da auch ein, zwei Beispiele nennen?
Ich würde gerne das Beispiel nennen von einer Künstlerin, Monon Muntaka aus Bangladesch. Sie ist Fotografin, Aktivistin, Künstlerin und hat ein sehr beeindruckendes Kunstwerk in der IFA-Galerie in Stuttgart, was man sich jetzt noch anschauen kann. Es ist ein sehr aufwendig gestaltendes, selbstgebundenes Buch, in dem präsentiert sie aufbereitete Briefe von Frauen aus aller Welt. Diese Frauen schreiben aus ihrer Perspektive, ihres heutigen Ichs an ihr kindliches Ich und verarbeiten darin Erfahrungen von Missbrauch. Im Mittelpunkt von dem Projekt steht die Kraft der Erinnerung als Teil eines Heilungsprozesses, den diese Frauen, die aus unterschiedlichen Kontexten kommen, alle miteinander teilen. Genau die Künstlerin ist dieses Wochenende noch da. Es finden ja noch verschiedene Veranstaltungen am Wochenende statt. Und am Samstag bereitet sie in der Galerie ein traditionelles bangladeschisches Gericht vor. Und erzählt dabei auch Geschichten, die sich eben mit ihrer Herkunft, mit ihrer Familiengeschichte, mit dem Essen auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Veranstaltung, also Connecting Kitchen sozusagen, auch das verbindende Element, was Essen und die gemeinsame Zubereitung von Essen ja wirklich auch für eine verbindende Kraft hat.
Also viele Veranstaltungen noch drumherum in Stuttgart zum 20-jährigen Jubiläum des Cross-Culture-Programm des Instituts für Auslandsbeziehungen. Dort arbeitet Tossin Stiefel. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Stiefel.
Vielen Dank Ihnen auch.
Nachdem gestern Abend gemeldet wurde, dass der US-amerikanische Theatermacher Robert Wilson nach kurzer Krankheit mit 83 Jahren gestorben ist, da haben wir mit unserem Theaterkritiker Michael Lages an diesen Theatermagier, wie er oft genannt wird, erinnert, nachzuhören im Fazit-Podcast in der DLF-Audiothek. Robert Wilson geht als besonders vielseitiger Künstler in die Theatergeschichte ein, als Regisseur und Bühnenbildner, als Architekt und Designer, als einer, der mit Schauspielern, TänzerInnen und Komponisten sehr eng zusammengearbeitet hat, immer wieder auch an deutschen Bühnen. Darunter dem Hamburger Thalia Theater. Nach Black Rider und Alice hat er am Thalia 2022 das Stück Age, 100 Seconds to Midnight, realisiert. Und da hat der derzeitige Träger des berühmten Iffland-Rings mit Robert Wilson zusammengearbeitet, der Schauspieler Jens Harzer. Wir erreichen ihn heute Abend in Griechenland. Guten Abend, Herr Harzer.
Schönen guten Abend.
Ich gehe davon aus, dass Sie auch andere Produktionen von Robert Wilson als Zuschauer erlebt haben. Worin besteht in Ihrer Wahrnehmung die Kraft und der Zauber seiner Arbeiten?
Der Zauber ist der, zu Recht allseits überall beschrieben wird, ne? Diese starken Bilderwelten, das Theater jenseits von irgendeiner Interpretation oder Zuspitzung im Inhaltlichen, sondern ein Theater, was sozusagen über die Form und das Licht und die Sinneseindrücke eine Art Tagtraum oder in das Nicht-Verstehen-Müssen investiert. Also das ist ja sozusagen fast das Standardprogramm. Und das stimmt ja auch. Also in dem Falle habe ich da selber kaum was hinzuzufügen. Klar, ich habe viel gesehen über verschiedene Jahre, wo man Wilson arbeiten sehen konnte.
Amtalia, diese Zusammenarbeit, das war ja ein sehr komplexer Stoff. Da hat Robert Wilson den Physiker Stephen Hawking mit der libanesischen Malerin und Dichterin Ethel Adnan zusammengebracht. Ja. Es ging ums Weltall, um Teilchenphysik und die großen Fragen der Menschheit, etwa die der Vergänglichkeit der Welt. Wie haben Sie diese Zusammenarbeit erlebt? Wilson war damals 80 Jahre alt.
Ja, also was ich gerne als erstes sagen wollen würde, ist, das sind zwei Dinge. Einmal habe ich mich wahnsinnig gerne in seiner Nähe aufgehalten. Das ist eigentlich ein Kompliment, was eher so lapidar und privat klingt, aber das finde ich, würde ich gerne sagen, weil in seiner Nähe sich aufzuhalten hat mir Spaß gemacht, auch weil es, und das führt mich zum zweiten Punkt, auch weil mir vieles natürlich fremd war und ich auch vieles nicht geschafft habe. Und jetzt kommt ein Flugzeug. Mich hat die Arbeit und die Begegnung mit ihm, die lange gesucht war, und wir haben eine lange Geschichte, weil ich als Schauspielschüler ihm mal vorgesprochen habe für eine Arbeit an den Münchner Kammerspielen und dann wurde ich nicht genommen und so, und verrückterweise erinnerte er sich jetzt, weiß ich, über 30 Jahre später daran. Mhm. Und was ich sagen will, mich hat die Arbeit natürlich wahnsinnig überfordert. Und ich bin bestimmt auch daran gescheitert, an seinen Wünschen, an seinen Erwartungen und auch an seinen, ja, auch Forderungen, die ja massiv waren, massiv im Sinne von klar und unmissverständlich.
Was waren das denn zum Beispiel für Sachen?
Naja, was ja auch überall zu Recht beschrieben wird, das völlige Uninteresse bei ihm erstmal an Inhalten. Ne? Ich hatte da ja sozusagen die Hauptrolle und hatte wie von den 9 Bildern, die da zu spielen waren, 7 nahezu alleine zu bestreiten. Und normalerweise als Schauspieler sagt man, okay, in dem Text geht es um das oder das ist hier der Inhalt. Das hat ihn ja gar nicht interessiert. Oder er hat vorgegeben es vielleicht, dass es ihn nicht interessiert. Auf einer anderen Ebene oder einer höheren oder einer magischeren hat er den Text, wie es gesprochen würde und was dadurch dann mitgeteilt wurde, natürlich schon verstanden und hat dann auch Akzente gesetzt. Aber na, die Forderung war ganz klar, er hatte ganz klare Vorstellungen, wie das auszusehen hat in seinem Robert Wilson-Kosmos, also der Bewegungskanon, wie man zu gehen hat, wie die Hände zu halten sind. Das war alles vorgegeben. In dem Fall, was diesen Hamburger Abend angeht, eher in einer Minimal-Art-Sache als in der Abend war nicht sonderlich kulinarisch oder burlesque oder so, wie andere Abende von ihm auch sind, sondern das war schon sehr, sehr streng. Das hatte dann gewiss vielleicht auch mit meiner Person zu tun. Aber ja, es war eine Riesenherausforderung, banal gesagt, das überhaupt zu schaffen oder zu erfüllen und ihn auch nicht zu enttäuschen. Mhm. Und das ist so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was ich jetzt eingangs gesagt habe, dass ich mich sehr gerne in seiner Nähe aufgehalten habe.
Ja, absoluter Widerspruch. Ne? Also dieser Perfektionist.
Ihn gerne gesehen, man hat ihm gerne zugeschaut. Er war ein schöner Mensch oder ja, im Alter eine einnehmende Persönlichkeit, smart, amerikanisch höchstwahrscheinlich smart, aber smart, gut, cool, sophisticated. Also alle Leute, viele junge Leute in seinem Team drumherum waren die besten Leute im Ton und Licht und so. Also ich habe das irgendwie auch genossen, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig war ich sehr mit meinem eigenen Scheitern beschäftigt, ob ich das überhaupt erfüllen kann, was er sich vorstellt.
Bei Robert Wilson sind Schauspieler ja oft nur ein Teil des Gesamtkunstwerks. Ne? Das klingt jetzt auch schon so raus, für was er sich eben sonst alles interessiert. Licht und Musik können stärker sein als jedes Wort oder jede Geste. Architektur, Skulptur kommen dazu. Manchmal sind die Schauspieler nur Schattenfiguren oder tragen Masken. Was konnten sie denn zeigen für eine Figur?
Das war ehrlich gesagt, wir haben das im letzten Oktober oder November aufgehört zu spielen. Eigentlich viel zu früh, ehrlich gesagt. Das muss man ganz deutlich sagen. Es wäre besser gewesen, man hätte das noch länger gespielt. Jetzt nicht gar nicht wegen dem Tod von ihm jetzt, sondern was konnte ich zeigen? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Es gab von diesen vielen Bildern 1, 2, 3, wo ich im Lauf der, weiß ich nicht, 40 Vorstellungen dann schon gesagt habe, ich bin auch über die Form von ihm hinausgekommen. Und vielleicht eine interessante Geschichte. Wir waren im Herbst vor 1,5 Jahren mit dieser Produktion auf einem China-Gastspiel Und er war dann da, hat sich nicht nehmen lassen, das dahin zu fahren auch, und hat dann eine Probe abgenommen und dann eine Vorstellung gesehen und hat dann eine wirklich starke Kritik der Vorstellung gemacht und Beschreibung dem, was ihm überhaupt nicht gefallen hat in der Entwicklung oder in die fehlende Strenge und so weiter. Aber was er dann mir gesagt hat, war ganz schön, sagte er: Jens, aber du bist weitergekommen. Und das innerhalb des Kontextes von Robert Wilson, ehrlich gesagt, war das mutmachend.
Ja. Sie verabschieden sich ja mit der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit vom Thalia-Theater, wechseln nach dem Sommer ans Berliner Ensemble. Auch dort hat Robert Wilson ja mehrfach gearbeitet. Abschied von einem Theater und Neustart an einem anderen, das möchte ich zum Schluss noch fragen. Das gehört ja für Schauspieler zum Beruf. Aber wie fühlt es sich gerade an?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Man versucht mutig zu sein, ist es nicht immer, hadert mit Entscheidungen und ist dann wieder ganz glücklich. Also so hin und her. Ja, aber um den Bogen zu schlagen zu Robert Wilson, ehrlich gesagt, was an ihm, auch das wurde und wird natürlich zu Recht gesagt, aber ich habe es tatsächlich so erlebt, diese unglaubliche künstlerische Unabhängigkeit in der Setzung, wie er die Welt sehen wollte und das Theater gesehen hat und es auch so durchgezogen hat. Das Bestehen auf Subjektivität, so wie er es glaubte, richtig sein, die Dinge, das fand ich ehrlich gesagt, ihn persönlich erlebend, wirklich beeindruckend. Und ich habe ihn dadurch, auch wenn es nur diese eine Arbeit war und er mir immer gesagt hat, wir müssen weiter tun und so, ich fand das wirklich beeindruckend und sehr, sehr bereichernd. Also in dem Falle ist das ein tatsächlicher Verlust.
Jens Harzer, herzlichen Dank für das Gespräch in Erinnerung an den verstorbenen Robert Wilson. Dankeschön und eine gute Zeit Ihnen.
Vielen Dank.
Und ich möchte noch auf zwei weiterführende Robert Wilson Specials hinweisen. Es gibt nämlich einen Film über diese gerade besprochene Hamburger Aufführung und der wird heute Nacht nochmal gezeigt um 0.30 Uhr im NDR Fernsehen, steht auch in der ARD Mediathek. Die Magie des Robert Wilson von der Idee zur Theaterpremiere. Und im Alexander Verlag gibt es das Buch Nahaufnahme Robert Wilson über sein Leben und Werk inklusive einer berühmten Lecture und Bildern und Skizzen. Charlotte Weinreich hat Vorsprung. Sie hat nämlich schon die gedruckten Feuilletons vom Samstag gelesen. Auch die würdigen natürlich den Theatermacher Robert Wilson. Aber Charlotte bahnt uns einen anderen interessanten Weg.
In dieser Woche haben Bilder der Hungerkrise in Gaza für Schlagzeilen gesorgt. Internationale und deutsche Medien verbreiteten Fotos von hungerleidenden Kindern. Einige unterschlugen dabei wichtige Hintergrundinformationen zu Vorerkrankungen dieser Kinder. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ermahnt Michael Hahnfeld deshalb zur journalistischen Verantwortung. Wer Bilder aus Gaza verbreitet, ohne genau zu prüfen, wer und was darauf zu sehen ist und unter welchen Umständen die Aufnahmen entstanden, führt die Öffentlichkeit in die Irre. Das nützt nur denjenigen, die die Hungerkrise in Gaza anzweifeln oder leugnen. In der Taz wiederum erinnern zwei Israelis, der Historiker Adam Russ und der Soziologe Asaf Bondi, daran, welche Rolle Sprache im Krieg Israels im Gazastreifen spielt. Der Kriegsdiskurs der israelischen Regierung versucht, eine gewalttätige soziale Realität zu verbergen, zu verschleiern und in eine zu verwandeln, mit der man leben kann, ohne ihre Moral in Frage zu stellen, heißt es in der Taz. Und weiter: Humanitäre Zonen im Gazastreifen etwa sind Orte ohne Menschlichkeit, an denen Tausende von Zivilisten bombardiert werden. Die beiden Autoren sind der Meinung, dass selbst das Wort Krieg inzwischen politisch aufgeladen ist. Sie fragen: Ist das, was in Gaza geschieht, wirklich ein Krieg? Würden wir es als Kampf bezeichnen, wenn ein Erwachsener ein wehrloses Kind auf der Straße angreift? Anstatt von Krieg zu sprechen, sollten wir vielleicht überlegen, ob Genozid nicht ein passender Begriff ist. Adam Russ und Asaf Bondi in der Taz. Seit der Debatte um die Kandidatin für das Verfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, steht sie wieder im Raum, die Abtreibungsfrage. Im Spiegel analysieren Elisa von Hof und Eva Töne, warum es hier nicht nur um einen Kampf zwischen rechts und links geht, sondern um eine Gesellschaft, die sich politisch, kulturell und ökonomisch bedroht fühlt. Der Frauenkörper, schreiben sie, wird nicht nur zu einem Vehikel für Ängste. Er wird immer dann instrumentalisiert, wenn es allgemein nicht gut um eine Gesellschaft steht, und zwar über politische Lager hinweg. Die immer wieder ausgetauschten ethischen Argumente für oder gegen Abtreibung verschleiern dabei die große Macht der Frauen, sehr konkret die Größe der Bevölkerung zu beeinflussen. Ein Blick in die deutsche Geschichte genügt, um sich das Ausmaß dieser Macht bewusst zu machen. Wer gebären soll und wer nicht, wer dazugehören soll und wer nicht, auch das wird in Gesellschaften unter Druck zur wichtigen Frage. Die Frauen sollen ein Wir und ein fremdes Ihr absichern, erklären die Autorinnen vor dem Hintergrund, dass auch das Naziregime die Abtreibungsgesetze verschärfte. Und heute wünscht sich die AfD, der Essay fasst es treffend zusammen, zur Erfüllung völkischer Träume von weißen Frauen viele Kinder, andere sollen abgeschoben werden. Das Fazit der Autorinnen: Besser als an jedem Glücksbarometer lässt sich am Umgang mit Frauenkörpern ablesen, wie es einer Gesellschaft geht. Je rigider die Gesetze und Regeln ausfallen, die Gebären und ebenso eben Nicht-Gebären regulieren, desto größer die Krise, in der wir stecken. Krise hin oder her. In der Süddeutschen Zeitung hält Kathleen Hildebrand eine Lobeshymne auf den Mann, um den man in diesem Sommer nicht mehr herumkommt. Wenn Hollywood und die sozialen Medien sich momentan auf eine Lichtgestalt einigen können, dann ist es Pedro Pascal. 50 Jahre alt, 1,79 groß, geboren in Chile, aufgewachsen in den USA. Der restliche Text liest sich wie eine Liebeserklärung. Für die Autorin ist klar, wofür der Schauspieler steht. Die Verkörperung moderner Männlichkeit, und zwar durch Augen von Frauen gesehen. Ein Mann, der einem vermittelt, dass schon alles gut werden wird. Der einen in seine gut, aber nicht übertrieben trainierten Arme nimmt, wenn draußen die neueste Apokalypse tobt. Der sein Leben im Griff hat, aber auch seinen Gefühlshaushalt. Wer den Hype um Pedro Pascal auch nach diesem Artikel noch nicht verstanden hat, keine Sorge. Den Mann kann man aktuell in 3 Kinofilmen bewundern.
Charlotte Weinreich mit der Kulturpresseschau, und das war Fazit mit Britta Bürger. Schönes Wochenende. Fazit ist auch dann für Sie da,